Noch 45 Minuten. Keine Angst, so lange predige ich nicht. Noch 45 Minuten, bis sich der Fortgang meines weiteren Lebens entscheiden wird. Noch 45 Minuten, bis die hoffentlich letzte französische Schulaufgabe meines Lebens beginnt. Das klingt jetzt vielleicht etwas zu dramatisch für eine einzelne Schulaufgabe, aber so hat es sich für mich tatsächlich angefühlt an diesem Junimorgen 1999, als ich aufgebrochen bin, meine letzte, hoffentlich letzte Schulaufgabe in Französisch zu schreiben. Ich war als Schüler ein richtig fauler Sack. Und es war überhaupt nicht schlimm. Von der 7. bis zur 10. Klasse musste ich nichts lernen. Ich bin immer, weil die 4 ist die 1 des kleinen Mannes, ne, bin immer gut durchgekommen, wunderbar. In der 11. Klasse hat das nicht mehr gereicht. In der 11. Klasse haben mich meine Lücken der Schuljahre 7 bis 10 mit brutaler Gewalt eingeholt. Dazu kommt, ich bin nach der 10. Klasse von Ansbach nach Landsberg gezogen, gegen meinen erklärten Willen. Und ich bin da auch nie wirklich angekommen. Ich wollte da auch nie ankommen. Ich bin jedes Wochenende Freitag nach der Schule mit dem Zug zurück nach Ansbach bis Sonntag spätabends da geblieben. Hat meinen schulischen Leistungen jetzt auch nicht unbedingt gedient. Aber ich habe es geschafft, rauszuhandeln, dass ich nach der 11. Klasse von zu Hause ausziehen darf und zurück nach Ansbach ziehe. Weil der Deutsch- und Wirtschaftsleistungskurs, den ich haben wollte, gab es an der Landsberger Schule nicht. In Ansbach schon. Wunderbarer Grund, zurückzuziehen, wenn ich die 11. Klasse schaffe. Und da lag das Problem. Denn ich habe meine Französisch-Schulaufgaben in diesem Schuljahr 6, 6, 6, 6 geschrieben. Und sämtliche andere Noten auch in diesem Bereich. Ich stand vor dieser letzten Schulaufgabe, ich glaube, auf 5,7. Ich wusste aber, diese 4, die ich jetzt schreiben muss, die würde mich auf diese 5,49 und damit auf eine stabile 5 heben, die gewährleisten würde, dass ich das Schuljahr schaffe. Aber damit sind wir beim Problem. Meine Lücken aus den Jahren 7 bis 10, die ich habe gelernt wie ein Irrer in den Wochen davor. Aber ich wusste nicht, wie ich das schaffen soll. Und daran hing alles. Daran hing mein gesamtes weiteres Leben. So hat es sich angefühlt. Oder noch ein Jahr mehr in Oberbayern. Wobei ein Jahr, meine Lücken waren so groß, ich wusste auch nicht, ob ich beim Wiederholen die Klasse schaffe. Und dieser Weg in die Schule an diesem Morgen, Carina hat es eben schon so ein bisschen geschildert, das war ich. Aufstehen war schwer, der Weg in die Schule zum Bus liegt im Dunkeln. Das war gleichzeitig die kürzeste und die längste Busfahrt meines Lebens. Und dann musste ich in den 3. Stock in mein Klassenzimmer. Ich bin bis zum 2. Stock gekommen. Dann musste ich abbiegen auf die Toilette und bin wirklich an der Toilettentür runtergerutscht. Ich konnte nicht mehr. Ich war am Ende mit den Nerven. Wie das Ganze dann weitergegangen ist, ist mal an anders Zeit zu erzählen. Ich habe die direkteste Gebetserhörung meines Lebens erlebt und habe die 4 geschrieben. Mit einem ganz langen Minus. Aber ich habe sie geschrieben. Aber ja, das waren Schritte, die mir unendlich schwer gefallen sind. Wir feiern heute Karfreitag. Und ich möchte meinen Weg zur Französisch-Schulaufgabe in keinster Weise mit dem Weg Jesu ans Kreuz vergleichen. Das sind Dimensionen dazwischen. Aber vielleicht konnte der ein oder andere sich so ein bisschen in mich reinversetzen gerade, in diese schwierigen Schritte irgendwo hin. Und vielleicht hilft es uns, so ein kleines bisschen nachzuahnen, was Jesus damals durchmachen musste. Ich finde, Karfreitag ist ein ganz schwieriger Feiertag. Wie soll ich denn angemessen traurig sein, angemessen ergriffen von dem, von dieser Katastrophe, die sich da ereignet, wenn ich doch weiß, was 2 Tage später passiert? Finde ich immer schwierig. Und trotzdem probieren wir das heute mal, uns zu vergegenwärtigen, was Jesus da eigentlich wirklich getan hat und vor allem, warum er das getan hat. Und das machen wir ganz gemäß unserem Jahresmotto, Next Steps. Wir schauen uns die Schritte Jesu an, die er zum Kreuz gegangen ist. Verschiedene Stationen auf diesem Weg dorthin und was diese Schritte für uns heute bedeuten. Wir machen es ein bisschen anders als sonst. Ich lese euch nicht jetzt einen Bibeltext vor, den ich dann auslege, sondern ich habe heute verschiedene Bibeltexte aus dem Lukas-Evangelium dabei, die ich immer an der jeweiligen Stelle mir mit euch angucken möchte. Und damit legen wir los mit dem ersten großen Teil der Predigt, wo ich mir vier konkrete Schritte mit euch ansehen möchte, die Jesus zum Kreuz hin gegangen ist. Das erste ist das Zittern und Zagen. Nach dem ersten Abendmahl im Garten Gethsemane schwitzt Jesus diese sprichwörtlich gewordenen Blut und Wasser. Wir finden das in Lukas 22, die Verse 41 bis 44. Jesus entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete nieder und betete: Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Man könnte ja denken, Mai, das ist der allmächtige Gott. Für den ist es doch ein Spaziergang, diesen Weg zum Kreuz zu gehen. Ist doch kein Ding. Der hält alles aus, der hat diese Welt geschaffen, dann kann er auch diese allzu menschlichen Schritte hier gehen, ist doch kein Thema. Und wir merken aber, das Gegenteil ist der Fall. Jesus hat Todesangst, der ist am Ende, der weiß nicht hin, wohin mit seiner Furcht. Und ich habe mich wirklich gefragt, kenne ich so eine Angst? Habe ich das schon mal durchgemacht? Und tatsächlich ist dieser Junimorgen 1999 eines der einprägsamsten Erlebnisse für mich gewesen. Also allein der Fakt, dass ich mich daran noch so gut erinnern kann, zeigt das ja. Aber das ist nichts, gar nichts gegen das, was Jesus hier durchmachen musste. Mein Einstieg reicht bei weitem nicht in diese Tiefe. Und dass Jesus diese Angst, diese Todesangst kennt, zeigt uns zwei Sachen. Das erste ist, Jesus weiß, was es ist, Angst zu haben. Der ist kein abgehobener Gott, der so über diese Dinge hier drüber rauscht, sondern der versteht dich. Der kennt dich in deiner Angst, in deinen Sorgen, in deinen Nöten. Und fühlen sie sich für dich riesig an und denkst dir, aber was hat Gott mit meinen menschlichen Sorgen zu schaffen? Hey, Jesus hat sowas durchgemacht. Selber, am eigenen Leib. Und damit ist er der beste Ansprechpartner für dich in deinen Ängsten. Und das Zweite ist, die Zeilen, die wir gerade gelesen haben, verhindern jede Form der billigen Gnade. Billige Gnade bedeutet, dass du dir überlegst, oh, sündige ich jetzt oder sündige ich nicht? Ach, wir können doch fröhlich sündigen, weil Jesus ist ja eh am Kreuz gestorben, schwamm drüber, alles weg. Lass uns leben, wie wir wollen. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken kennt, ich kenne ihn. Das würde man natürlich nie so direkt so sagen, aber wir handeln manchmal so, naja, ob ich jetzt sündige oder nicht, was mache, was Gott nicht gefällt, ist ja egal, weil er ist ja dafür gestorben. Wenn ich diese Zeilen hier ernst nehme, kann ich nicht so denken. Das führt zu einer teuren Gnade. Zu kapieren, was es Jesus gekostet hat, dass ich frei bin, verhindert, dass ich fröhlich sündige und mir über die Konsequenzen keine Gedanken mache. Damit gehen wir zum nächsten Schritt, dem Verrat und der Verhaftung. Einige Verse später erleben wir einen Verrat mit einer ganz intimen Geste. Ich lese euch die Verse 47 bis 53 aus Lukas 22 vor. Noch während Jesus sprach, kam eine große Gruppe Männer. Sie wurde von Judas, einem der 12 Jünger, angeführt. Judas ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Aber Jesus fragte ihn: Judas, willst du den Menschen so mit einem Kuss verraten? Jetzt hatten auch die anderen Jünger begriffen, was vor sich ging. Aufgeregt riefen sie: Herr, sollen wir dich mit dem Schwert verteidigen? Einer von ihnen zog gleich das Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl: Hör auf damit. Er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann fragte Jesus die obersten Priester, die Offiziere der Tempelwache und die führenden Männer des Volkes, die gekommen waren, um ihn festzunehmen: Bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern und Knüppeln bewaffnen müssen musstet? Jeden Tag war ich im Tempel. Warum habt ihr mich nicht dort festgenommen? Aber jetzt ist eure Stunde da. Jetzt hat die Finsternis Macht. Der Kuss war ein respektvolles Zeichen der Anerkennung eines Schülers an seinen Lehrer. Eine ganz normale Geste in der damaligen Zeit, die aber die Autorität und den Anspruch des Lehrers anerkannt hat. Und es ist schon ziemlich verdreht, dass Judas diesen Kuss als Erkennungszeichen wählt. Und die Jünger, die zeigen hier eine total menschliche Reaktion. Da kommt jemand, der uns bedroht, dann gibt es zwei Möglichkeiten, Angriff oder Flucht. Die Flucht kommt später, die Jünger wollen den Angriff wählen, zumindest einer tut es, aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass es Petrus war. Und der hatte nicht das Ziel, diesen Soldaten zu rasieren oder zu frisieren. Das zeigt einfach, Fischer können nicht mit dem Schwert umgehen, denn er haut ihm nur das eine Ohr ab. Zutiefst menschlich vielleicht. Und Jesus handelt aber anders. Er vergibt. Er heilt. Er stiftet Frieden. Und mit diesem Frieden habe ich ein Problem, ganz oft. Ich mag diesen weichgespülten Jesus nicht, den wir so oft in unserem Kopf haben, den wir so oft auf unseren Bildern sehen. Bei dem jede Spitze, jede radikale Sache abgeschnitten wird und übrig bleibt dann ein Jesus mit frisch schamponiertem, dauergewellten Haar in einem weißen Frauennachthemd, der so ein bisschen verklärt von Friede und Vergebung säuselt. Ich mag dieses Bild nicht. Und darum habe ich auch oft das Problem damit, wenn Leute von Jesus reden und ihn vermeintlich auf Frieden und so reduzieren. Aber hier ist dieser Aspekt des Friedens das, was mich so umgehauen hat, als ich diesen Text gelesen habe. Was für ein Mensch, der es schafft, in der Stunde, wo er verraten wird, wo er weiß, dass diese Männer ihn ans Kreuz führen werden, diesen Mann zu heilen. Er scheißt nicht nur Petrus zusammen, er heilt diesen Menschen. Er liebt seine Feinde und zwar radikal. Jesus lebt hier das, was er die 3 Jahre vorher geredet hat, lebt er und wird mir so zu einem absoluten Vorbild. Was für ein Gott, was für ein Mensch. Im nächsten Schritt erleben wir dann eine echte Abwärtsspirale. Ich lese euch die Verse 63 bis 65 aus Lukas 22 vor. Die Männer, die Jesus bewachten, verhöhnten und schlugen ihn. Sie verbanden ihm die Augen und spotteten: Na, du Prophet, sag uns, wer dich vorhin geschlagen hat. Und noch viele andere Beleidigungen musste er über sich ergehen lassen. Das, was Filme und Romane spannend macht, ist die sogenannte Fallhöhe der Charaktere. Je höher ein Charakter in der Geschichte fällt, desto dramatischer erleben wir das. Wenn ein Bettler seinen letzten Euro verliert, zucken wir ein bisschen mit den Schultern. Wenn ein Prinz zu einem Bettler wird, dann ist das mehr dramatisch. Hier erleben wir die höchste Fallhöhe, die es in der Geschichte geben kann. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, von dem es in der Bibel heißt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wird von seinen Geschöpfen verhöhnt, geschlagen und gefoltert. Von diesen Ameisen, die nicht ein Schnipser, und Jesus hätte die alle. Und er lässt es mit sich machen. Ich erinnere mich an eine Szene, da haben mich, ich war in der Grundschule noch, 3 Jungs aus einer höheren Klasse abgefangen mit dem Fahrrad, haben mir meinen Fahrradhelm weggenommen und haben damit Fußball gespielt vor meinen Augen. Und ich hatte keine Chance, irgendwas zu tun. Die haben mich beleidigt, die haben mich verhöhnt. Und könnt ihr euch die Szene so ein bisschen vorstellen? Du stehst an deinem Fahrrad, die sind zu dritt, die sind größer, die sind stärker. Und ich kam an diesen Helm nicht mehr ran. Und ich hatte Tränen in den Augen. Vor Wut, vor Hilflosigkeit, vor Ärger und ich konnte nichts machen und es war ein ganz widerliches Gefühl. Könnt ihr so ein bisschen nachfühlen? Wie muss ich Jesus gefühlt haben? Die waren nicht stärker. Die waren nicht besser als er. Und er hat es trotzdem ausgehalten. Was hat das mit ihm gemacht? Er hat das ausgehalten für uns. Dieser Jesus, der laut Offenbarung allein würdig ist, angebetet zu werden, lässt sich von seinen Geschöpfen verhöhnen. Für mich. Für dich. Und damit sind wir an der letzten Station. Am Kreuz. Jesus stirbt. Ich lese Lukas 23, die Verse 32 und 34. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das Los darum. Und hier im Tod Jesu am Kreuz finden wir die Kombination aus diesen beiden Punkten, die ich vorher gesagt habe. Zum einen ist da wieder diese Fallhöhe. Jesus lässt sich nicht nur verhöhnen, er lässt sich umbringen von seinen Geschöpfen. Und ich glaube, wir können uns in unserer Kultur gar nicht mehr vorstellen, was für einen Juden der Kreuzestod bedeutet hat. Wer am Kreuz, am Holz hängt, ist verflucht, sagt die Bibel. Und das war ein so schmachvoller, ein ehrenloser, ein entwürdigender Tod. Das kam auf die Schmerzen, auf die Todesangst noch drauf. Und Jesus geht diesen Weg für mich und für dich. Und er vergibt seinen Peinigern. Wieder erleben wir diese Feindesliebe. Am Kreuz hängend betet Jesus für seine Feinde und bittet um Gottes Vergebung für diese Menschen, die ihn gerade hinrichten. Das ist Feindesliebe in Perfektion. Wir sind jetzt im Schnelldurchlauf vom Garten Gethsemane bis nach Golgatha gelaufen. Und ich möchte jetzt einen kurzen Moment der Stille haben, wo ihr euch diesen Weg nochmal vergegenwärtigt, was Jesus für dich getan hat und vielleicht die Gelegenheit, ihm kurz Danke zu sagen. Danke, Jesus, für alles. Amen. Jetzt könnte man hier zum Ergebnis kommen: Mensch, ist das doof gelaufen. Na, da kommt Gott auf die Welt, um uns Gottes Wesen zu zeigen, um uns seine Liebe zu zeigen, um zu zeigen, wie wir Menschen miteinander auskommen sollen, wie sich Gott gelingendes Leben vorstellt. Und dann wird er von den bösen Menschen umgebracht. Obwohl er nichts dafür kann. Ein Bauernopfer religiöser Intrige auf der anderen Seite, unfähige Leitung und Herrschaft von Pontius Pilatus auf der anderen Seite, Jesus als unschuldiges Opfer im Mühlrad der Justiz und von religiösem Fanatismus. So was Doofes. Immer mehr Christen reden so und denken so. Und es ist überhaupt nicht verkehrt, dass der Tod Jesu da eine Verkettung echt dummer innerweltlicher Umstände war. Aber wenn wir hier stehen bleiben, dann ist das viel zu wenig. Der Tod Jesu war viel, viel mehr als die Verkettung unglücklicher Umstände. Der Tod Jesu war mehr als der Tod eines tollen religiösen Lehrers und Gottesmannes. Wenn wir das sagen, dann verkürzen wir das Evangelium. Und Jesus wusste das. Wir springen im Lukas-Evangelium ein bisschen nach vorne, in Kapitel 18. Da sagt Jesus: Jesus nahm seine 12 Jünger beiseite und sagte ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Man wird ihn denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn misshandeln, anspucken und schließlich auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Und die Jünger begriffen nichts. Was Jesus damit sagen wollte, blieb ihnen verborgen und sie verstanden es nicht. Der Tod Jesu am Kreuz war ein geplantes, gewolltes Vorgehen Gottes. Schon da war Jesus klar, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird und dass er es mit einem Ziel tut. Und ich finde es ja immer wieder spannend, dass die Jünger hier nichts kapieren. Jesus redet, wenn er in Gleichnissen spricht, oft unverständlich. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich denke mir oft, Jesus, was willst du jetzt eigentlich von mir? Da kann ich ja noch nachvollziehen, dass die Jünger ihn nicht verstehen. Aber hier, da war er jetzt doch wirklich ausführlich, oder? Und wirklich klar. Also wenn wir gerade diesen Weg ans Kreuz gegangen sind, das hat sich alles schön vorhergesagt. Und die Jünger kapieren nichts. Und selbst als es eintritt, selbst bei der Auferstehung, ups, jetzt habe ich verraten, wie es am Sonntag weitergeht, entschuldigt den Spoiler, selbst da löst das keine Freude bei den Jüngern aus. Die sagen nicht, stimmt, er hat ja vor 2 Wochen gesagt, dass er auferstehen wird. Nein, die Auferstehung, das leere Grab, löst Entsetzen bei den Jüngern aus. Sie kapieren es nicht. Und das zeigt mir, wahrscheinlich geht es mir oftmals nicht anders. Dass wenn Gottes Handeln und Reden meinen Horizont übersteigt, das, was für mich vorstellbar erscheint, dann verstehe ich es nicht. Und dann brauche ich Zeit danach, um Gottes Handeln richtig einzuordnen. Und dann lohnt es sich, an Jesus dran zu bleiben, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Also, wir haben gerade gesehen, der Tod Jesu war ein geplantes Handeln und nicht nur ein innerweltliches Drama. Und was da passiert ist, das möchte ich mir jetzt im letzten Punkt mit euch ansehen. Ich habe einen letzten Text mit 3 Dingen dabei, die ganz deutlich zeigen, es war mehr als der Tod eines guten Menschen und es hat was mit dir zu tun. Ich lese euch Lukas 23, die Verse 44 bis 47 nochmal vor. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte 3 Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten in 2. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. 3 Sachen, die hier passieren. Das erste, die Finsternis. Was war das? Erster Gedanke, Sonnenfinsternis, oder? Was sonst? Also wann wird es tagsüber dunkel, wenn Sonnenfinsternis ist? Eine Sonnenfinsternis ist nur möglich bei Neumond. Jetzt fragt mich bitte nicht, warum. Jedes Mal, wenn ich das mir angucke bei Wikipedia, denke ich mal, diesmal merke ich mir, wie es funktioniert und vergesse es danach wieder. So funktioniert das Ganze in etwa. Und das geht nur bei Neumond. Wenn ihr es mir nicht glaubt, guckt es bei Wikipedia oder so nach, da wird es ganz ausführlich erklärt. Ist so. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir Weihnachten immer am 24.12. feiern, Ostern aber dauernd rumspringt? Finde ich ganz schön anstrengend. Man kann sich immer nicht merken, wann Ostern ist. Das liegt daran, dass wir unseren Ostertermin an das Passafest der Juden gekoppelt haben, weil Jesus am Passafest gestorben ist. Und das Passafest hat kein festes Datum, sondern das Passafest wird immer am ersten Wochenende nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert. Ihr merkt das Problem? Das Passafest findet immer an Vollmond statt. Eine Sonnenfinsternis ist wann möglich? Bei Neumond. Das kann keine Sonnenfinsternis gewesen sein. Geht nicht. Außerdem dauern Sonnenfinsternisse selten 3 Stunden. Also nie. Das geht auch nicht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn dann da passiert? Und wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Steht auch nicht in der Bibel. Was passiert ist, das Universum ist durcheinander gekommen. Komplett. Da ist was passiert, was über das hinausging, dass da einfach ein Mensch gestorben ist. Da ist was passiert, was die Grundfesten dieser Welt erschüttert hat. So sehr, dass es ohne Sinn und Verstand dunkel geworden ist. Das hat der Tote Jesu bewirkt. Das Zweite, was wir berichtet finden, ist der Vorhang im Tempel. Ich habe auch da mal ein schönes Bildchen mitgebracht. Das ist der Aufbau des Tempels in Jerusalem. Und der gliedert sich, grob gesagt, in drei Bereiche. Wir haben auf der einen ganz vorne den Tempelvorhof. Das ist der Bereich, in den alle relevanten Personen gehen durften. Also alle jüdischen gesunden Männer. Die Heiden und die Frauen hatten da auch nichts zu suchen, aber die Leute, die für den Gottesdienst relevant waren, durften dahin. Da wurden die meisten Opfer gebracht, da wurde Gottesdienst gefeiert. Dann, also das sind wir jetzt ungefähr hier, ne? Dann gibt es den inneren Bereich, das ist das hier oder hier. Das ist das Heiligtum. Da hatten nur die Priester Zugang. Da wurden bestimmte Opfer gebracht und Entsühnung zum Beispiel geschaffen. Das war schon sehr viel exklusiver. Und dann gibt es hier hinten das Allerheiligste. Das Allerheiligste war die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und das nicht bildlich gesprochen, sondern wirklich. Da hat Gott gewohnt. Da war Gott anwesend. Und dieser Bereich war durch einen schweren Vorhang vom Heiligtum getrennt. Und dieser Vorhang ist ein Resultat der Sünde, weil im Allerheiligsten wohnt der heilige, gerechte Gott und draußen sind halt die sündigen Menschen. Und Sünde und Heiliges passt nicht zusammen, ist getrennt durch einen Vorhang. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester nach ganz, ganz strengen Reinigungsvorschriften und mit hohen Sicherheitsvorkehrungen diesen Raum betreten. Einmal im Jahr. Und dieser Vorhang reißt entzwei. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Priester, der gerade Dienst hatte, als dieses Ding da kaputt geht und runterfällt, sich gefragt hat, was um alles in der Welt war das jetzt bitte? Aber das ist mehr als ein kaputter Vorhang. Das ist das Symbol, die Trennung zwischen Gott und Mensch ist weg. Die Trennung zwischen heiligem Gott und sündigem Menschen ist weg, weil die Schuld weg ist, weil die Ursache weg ist. Sünde ist besiegt in diesem Moment. Und so ein Vorgang, so ein Geschehen passiert nicht einfach so. Für den Priester war es ein kaputter Vorhang. Für uns ist es das Zeichen einer veränderten Welt. Da sind wir beim letzten, was nicht in dem Text war, was ich vorgelesen habe, sondern in den anderen Evangelien berichtet wird. Zum Beispiel in Markus auch. Da schreit Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus das schreit? Hallo, der tut doch gerade Gottes Willen. Er hat doch im Garten Gethsemane, haben wir eben gehört, er hat doch gebetet, Herr, wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. War anscheinend nicht Gottes Wille. Es war Gottes Wille, dass er diesen Weg geht. Warum schreit er dann, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ganz einfach, weil er verlassen war. Gott hat Jesus in diesem Moment am Kreuz absolut verlassen. Jesus war in diesem Moment gottlos. Ich habe eine kleine Illustration mitgebracht. Die habe ich vor ein paar Jahren hier schon mal gemacht, aber das ist egal, weil die ist so gut. Die kann man ab und zu mal machen. Das hier, fangen wir anders an. Wo ist Gott? So in der bildlich-kindlichen Vorstellung im Himmel. Ne? Also die Decke hier ist Gott. Und das hier bin ich. Und so bin ich geschaffen. Ich bin geschaffen, um in der perfekten Verbindung mit Gott zu leben. Da ist nichts zwischen uns. Hier, wunderbar. Aber dann kommt ein Problem. Sünde. In diesem Buch hier, darum habe ich das dickste Buch gewählt, was ich gefunden habe, steht all der ganze Mist, den ich in meinem Leben getan habe. Meine ganze Schuld, meine ganzen Verfehlungen, meine bösen Gedanken, Taten und Worte. Vielleicht ist euer Buch ein bisschen kleiner. Ich müsste hier eigentlich ein paar Bücher drauflegen. Aber jeder von euch hat dieses Buch. Steht in Römer 3, Vers 23, denn sie alle sind Sünder und ermangeln der Herrlichkeit, die vor Gott gilt. Und dieses Buch trennt uns von Gott. Da ist keine Verbindung mehr da, weil die Schuld ist blockiert. Und das hier ist Jesus. Jesus ist der einzige Mensch, der je gelebt hat, der kein Buch hatte und dessen Verbindung zu Gott zu jedem Zeitpunkt perfekt war. Und dann geht Jesus ans Kreuz. Und dann passiert das. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil meine Schuld, weil mein Buch auf Jesus lag. Oh, hier ist kein Buch mehr. Meine Verbindung zu Gott ist frei. Das ist an Ostern passiert. Jesus hing nicht am Kreuz für die Schuld der Welt, für die Menschen. Es war meine Sünde, die Jesus am Kreuz gehalten hat. Es war meine Schuld, die ihn von Gott getrennt hat. Es war meine Schuld, die ihn gottlos gemacht hat. Und deine. Darum ist Karfreitag so wichtig, weil an Karfreitag mein Buch weg ist. Weil an Karfreitag die Strafe, die Rechnung, die Sünde fordert, und das ist der Tod, von mir weggenommen wird und auf Jesus liegt. Dieser Schrei zeigt, Ostern gilt mir und Ostern gilt dir. Aber zum Glück ist Ostern hier nicht zu Ende. Und was da sonst noch so passiert, das erzählt Nikolai uns übermorgen. Amen.